SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der beruflich gesehen die unterschiedlichsten Sachen gemacht hat. Er war Diplomat im Auswärtigen Dienst, er war Kulturmanager und Intendant der Berliner Festspiele und er arbeitet heute als Schriftsteller, als Lyriker und als Übersetzer. Guten Morgen und herzlich willkommen, Joachim Sartorius.
Ja, guten Morgen, ich freue mich.
Corona, Herr Sartorius, hat nun alles verändert, vermutlich auch Ihr ganz persönliches Leben. In welchem Umfang?
Ja, ich muss sagen, ich war doch jemand, der sehr beweglich war, der sehr viel reiste. Das ist jetzt einfach alles weggefallen. Und was mich besonders schmerzt, also ich habe die letzten 6 Jahre eigentlich immer ein Pendelleben zwischen Mittelmeer, Sizilien und Berlin geführt. Ja. Und das ist jetzt also seit einem Jahr auch zusammengebrochen.
Sie haben eine schöne Wohnung in der Altstadt von Syrakus, die Sie jetzt wie lange nicht gesehen haben?
Also das letzte Mal war ich Anfang Oktober dort letzten Jahres und ich vermisse das sehr. Es ist eine kleine, aber schöne Wohnung in der Altstadt und wenn man auf die Terrasse tritt, hat man das gesamte Ionische Meer vor Augen. Das ist okay. schon am Morgen sehr belebend.
Was sagen Ihnen Ihre italienischen Freunde, wie es denen geht mit Corona?
Also sie sagen 2 Dinge. Erstens, jetzt komm doch mal rüber, hab dich nicht so. Man kann hier immer noch ganz gut vor sich hin leben, hin trinken. Zum anderen haben sie natürlich zum Teil große Schwierigkeiten. Also wir sind sehr befreundet mit einem Immobilienmakler. Da tut sich jetzt seit einem Jahr nichts. Wir kennen einige Besitzer von wunderbaren Restaurants, auch seit langem geschlossen. Also es gibt da schon große Existenznöte. Ja.
Das alles kann man fast 1:1 natürlich auch auf Deutschland übertragen. Auch da gibt es verschiedenste Berufe, die also es ganz schwer haben in diesen Corona-Zeiten. Darunter ein Berufsstand, der Ihnen persönlich auch emotional vermutlich sehr nahe steht, die Kulturschaffenden.
In Deutschland gibt es ja doch ein großes System der öffentlichen Unterstützung. Also ich würde sagen, die großen Orchester, Theater und so weiter, da gibt es keine Probleme. Es ist mehr der Selbstständige, der alleine ist, der Musiker, der Autor. Also ich habe natürlich sehr viele Schriftstellerfreunde, die haben ihr Leben eigentlich mit Lesungshonoraren bestritten. Ja. Und es gibt keine Auftritte. Es ist eine harte Zeit.
Haben Sie Hoffnung, dass sich diese harte Zeit in diesem laufenden Jahr 2021 nochmal ins Gute verändert?
Die einzige Chance, diesen Spuk zu beenden, ist eigentlich doch eine umfassende Impferei, dass also diese Art von Herdenimmunität entsteht. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt beschleunigt wird, dass Hausärzte auch beteiligt werden, dass man vielleicht bis zum Spätsommer doch vielleicht 60 oder 70% der Bevölkerung geimpft, gepiekst hat.
Nach meiner Beobachtung gibt's, was Corona angeht, die eher ängstliche, vorsichtige Fraktion. Und es gibt eine andere Fraktion, die jetzt nicht Corona leugnet, aber es auch nicht für so dramatisch hält. Zu welcher Fraktion würden Sie sich persönlich zählen?
Ich mag das Wort ängstlich in diesem Zusammenhang nicht. Ich würde dann eher sagen vorsichtig. Also wenn mir jetzt die italienischen Freunde erzählen, wie schrecklich es in Norditalien war, in Bergamo, in Mailand, dann muss ich sagen, es ist extrem fahrlässig, in großen Gruppen maskenlos am Nachmittag auf einem Platz in der Sonne irgendwie ein Bier zu trinken. Insofern, ich rate zur Vorsicht.
Das heißt, auch Sie selbst halten sich schon akribisch an diese Vorgaben, die es dann nun mal gibt?
Ich halte mich weitgehend daran.
Wenn man sich anguckt, was Sie beruflich gesehen schon alles gemacht haben und wenn man sich dazu anguckt, wo überall auf der Welt Sie schon gelebt haben, kommt man eigentlich um den Ausdruck Weltbürger nicht rum. Fühlen Sie sich so halbwegs passabel und richtig einklassifiziert?
Also ich habe nichts gegen das Wort Weltbürger. Man kann auch sagen Kosmopolit. Es ist so, dass mein Leben ja eigentlich in 2 Teile gefallen ist. Die erste Hälfte war ich fast ausschließlich im Ausland und gar nicht in Deutschland.
Diplomat?
Das hat mit dem Beruf zu tun gehabt. Der zweite Teil zeichnet sich durch etwas größere Sesshaftigkeit aus. Also ich war dann doch ganz überwiegend in Berlin, muss ich sagen. Aber von Berlin aus dann doch wieder auch künstlerische Tätigkeiten, wieder doch sehr, sehr viel reisen durch die ganze Welt.
Ja. Sie sprechen diese zweite Phase des Kulturmanagers an. Sie waren mal Generalsekretär des Goethe-Instituts. Da haben Sie dann vermutlich in München gelebt, ein paar Jahre.
Ich habe in München gelebt, ja. Ich hatte eine kleine Wohnung in Schwabing, aber die Familie blieb in Berlin. Also
das war okay. Wenn ich nochmal auf Ihre erste Phase kommen darf, die Diplomatenphase. Sie kommen auch aus einer Diplomatenfamilie. Also da gab es einen Vater, der Sie auch in diese Richtung geprägt hat.
Als Kind von Diplomaten fand ich eigentlich dieses Leben eher anstrengend. Und es erforderte eine große Elastizität jetzt von mir, wirklich. Ja, jedes zweite Jahr eine neue Schule, Verlust der früheren Kameraden, neue Lehrer, manche gut, manche schrecklich. Also ich fand es damals eigentlich überwiegend anstrengend.
Ja.
Aber seltsamerweise hat sich dann, als ich anfing zu studieren, dachte ich, ach, eigentlich ist das doch toll, jetzt nicht ein Tourist sein, sondern wirklich 3 Jahre in New York oder 3 Jahre in Brasilien. Und mit der fremden Kultur, mit diesen anderen Zivilisationen leben.
Sie haben als Kind und Jugendlicher in Tunesien gelebt, dann auch in 2 Stationen in Afrika. Ja. Wo waren Sie da?
In Kongo und Kamerun.
Wo war es besser, spannender, aufregender?
Ich muss sagen, Tunesien war für mich unendlich wichtig, auch als Schriftsteller. Also diese nordafrikanische Zeit. In Afrika, Schwarzafrika, war ich dann 14, 15 Jahre alt, in der Pubertät. Ich war eigentlich eher krantig. Ich konnte noch nicht Land Rover fahren. Ich musste noch in der Schule Seneca ins Französische übersetzen unter quietschenden Ventilatoren. Also das war nicht so toll.
Was war im Rückblick der größte Vorteil dieser Kindheit in den verschiedensten Ländern, dass Sie auf relativ klare und einfache Art und Weise viele Sprachen auch lernen konnten?
Also ich glaube, das war vielleicht sogar der größte Vorteil. Also dass ich wirklich, also jetzt Französisch so gut sprach wie Deutsch, also das ist einfach ein Vorteil, der mir zugewachsen ist. Aber das ist auch noch heute für mich fantastisch. Das zweite ist doch eine große Offenheit. Man sieht auch als Kind, als Jugendlicher so viele verschiedene Arten des sich Verhaltens des Lebens. Und ich denke, man hat dann schon damals eine kosmopolitische Prägung
erfahren.
Ja, ja.
Sind da, wenn Sie an diese Kinder-Jugendzeit zurückdenken, Freundschaften entstanden, die möglicherweise bis heute halten?
Also aus dieser ganz frühen Zeit leider nicht. Dazu waren dann die Aufenthalte doch zu kurz und die Lebenswege danach zu divergierend.
Unser Gast heute Vormittag ist Joachim Sartorius, ein Mann, der es als Schriftsteller, vor allem als Lyriker, ich glaube, auf inzwischen 8 Gedichtbände gebracht hat. Wobei ich mich immer bei Lyrikern gefragt habe, in welcher poetischen Grundverfassung jemand sein muss, um ein gutes Gedicht fabrizieren zu können.
Also es ist ein Zustand, den man jetzt nicht so herbeirufen kann oder fabrizieren kann. Es kommen da dann einige mysteriöse Dinge zusammen, dass man durch die Straße geht und dann fällt einem ein Bild auf, ein Wort in der U-Bahn. Es kann alles sein. Und dieses Wort verbindet sich mit Bildern, die sie in ihrem eigenen inneren Reservoir tragen.
Aha.
Und dann entsteht so etwas wie ein Wortgebilde. Und es ist ein Zustand, noch einmal gesagt, den man nicht so bewusst oder vorsätzlich herbeiführen kann.
Haben Sie dann immer was zu schreiben dabei, dass Sie sich auch notieren?
Ich habe immer ein kleines Lehrheft dabei, ja,
ja.
Mit 2 E.
Was dann auch sehr lehrreich ist für einen selber, Lehr mit EH.
Ja, das stimmt. Ja, doch, es ist sehr spannend, auch so frühere Lehrhefte nochmal durchzuschauen. Was.
Kann man sagen, ich frühstücke morgens um 8 Uhr und um 9 Uhr schreibe ich mein erstes Gedicht?
Nein, das kann man überhaupt nicht.
Das geht nicht.
Nein. Das kann man bei Romanen, das kann man bei Erzählungen. Ein Gedicht ist doch was ganz anderes. Es ist ein kleines Gebilde, was sehr wichtig ist von der Form her und auch von der Sprachmusik her.
Ja. Geht es einfacher vonstatten, wenn es nicht morgens um 9 ist, sondern abends irgendwann? Es ist dunkel draußen, es stehen vielleicht 2 Kerzen auf dem Schreibtisch und ein Glas gefüllt mit einem sehr, sehr guten Rotwein.
Es muss zunächst wirklich so eine Grundverfassung da sein und die stellt sich auf eine sehr geheimnisvolle Weise ein.
Geheimnisvoll bedeutet, dass man es nicht erklären kann?
Ja, eigentlich ja.
Was den Alkohol angeht, also es gibt auch Leute, die vom Schreiben leben, die dann immer gefragt, wie das eigentlich ist, wenn sie was getrunken haben, sagen, in dem Moment, wenn sie es schreiben, finden sie das Geschriebene und sich selbst großartig, wenn Sie es am anderen Tag lesen, geht die Begeisterung deutlich zurück. Kennen Sie sowas?
Das kenne ich. Also ist es schon so, dass Alkohol, Wein, Whisky einen beflügelt und man dann oft denkt, oh, da habe ich jetzt aber was ganz Großartiges geschrieben. Und dann schaut man es am nächsten Tag mit Nüchternheit an und dann sagt man, nee, also das kenne ich sehr gut. Ja.
Haben Sie auch schon unter Drogen Gedichte geschrieben? Wenn ich so direkt und überfallartig fragen darf.
Ja, als ich in New York lebte, war es einfach sozusagen der Zwang oder gutes Benehmen, Marihuana zu rauchen. Also ja. Das.
Aber Marihuana macht doch träge im Kopf.
Nee, ich finde, es macht einen eher fröhlich und lustig.
Ja?
Aber ich muss sagen, ja, und hungrig.
Also gut. Aber alles hat keine Auswirkungen aufs Schreiben erstmal, ne?
Es hat Auswirkungen, aber keine guten. Ich denke schon, dass ein gutes Gedicht entsteht mit großer Klarheit, mit einer großen Erfahrung, die man schon hat. Mhm. Weil oft ist die Erfahrung auch die Form des Gedichts.
Kennen Sie eine Tagesform beim Schreiben?
Nee, also diese Frage zielt ja darauf ab, dass man das doch so herbeiführen kann und jeden Tag Gedichte schreibt. Das geht einfach nicht. Also das, es muss zunächst wirklich dieser spezielle Moment kommen und dann kann man damit spielen und es anreichern oder befeuern oder so etwas. Ja.
Wohin mit den Augen? Das ist der Titel des neuen, des aktuellen Gedichtbandes von Joachim Sartorius, Schriftsteller, Lyriker, auch Übersetzer. Ein Mann, der heute Vormittag bei uns ist und mit diesem neuen Gedichtband wie zufrieden und wie glücklich ist?
Der ist noch sehr jung. Die noch jungen Kinder liebt man vielleicht besonders. Also ich denke auch, es ist ein Band, der eigentlich Texte von 5 Jahren versammelt. Es ist ein Band, ein schmaler Band, nur 80 Seiten. Daran kann man eigentlich erkennen, dass mir sehr daran liegt, an Verdichtung, an Verknappung von Erfahrungen.
Ja.
Ich habe jetzt ein paar sehr schöne Besprechungen in vielen Zeitungen bekommen. Also ich habe so das Gefühl im Moment, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, der Band ist doch gut.
Also zwei Sachen, was die Rezensionen angeht, habe ich mir rausgeschrieben. Rezensent Nummer 1 schreibt, nur wer die Melancholie kennt, kennt die Glückssekunden reinen Daseins und den Dank dafür. Hat Ihnen der Satz gefallen?
Hat mir gefallen.
Ich habe ihn offen gestanden nicht zu 100% verstanden.
Also ich glaube, es geht darum, dass dieser Rezensent meint, es geht mir in meinen Gedichten darum, einen Moment der Erfahrung in Worten zu bannen. Und wenn das gelingt, diesen Augenblick sozusagen aus dem Fluss der Zeit herauszuheben und es zu verwandeln in eine Art von Stele aus Wörtern, dass das auch ein Glücksmoment ist und zu einem glücklichen Dasein führen kann.
Der zweite Satz, eines anderen Rezensenten, der ist sehr einfach zu verstehen. Das Licht des Südens ist sein, also Ihr, Herr Sartorius, Lebenselixier.
Also es hat mit meiner Kindheit in Nordafrika, in Tunesien zu tun. Ich wurde damals doch ganz, ganz stark geprägt von der Helligkeit, dem Licht, auch der damit verbundenen Sinnlichkeit. Ich glaube, dass auch ein Jugendlicher von 10, 11 Jahren, das war ich ja damals, also schon eine enorme Empfänglichkeit hat für diese Dinge. Und für mich war schon damals Licht und Schatten und diese weiße islamische Architektur etwas, was eigentlich für immer geblieben ist.
Ist das Licht des Südens ein anderes als das Licht in Stuttgart oder in Berlin?
Ich glaube ja. Also erstmal ist es intensiver, blendender, gleißender, auch unangenehmer in einer Weise, dieses Geblendetsein, was ja in dem Titel Wohin mit den Augen auch spielt, ja, wenn man geblendet ist, oh Gott, wo wendet man den Blick hin? Mhm. Der Süden kennt eigentlich nicht dieses milde Licht. Es ist entweder ganz kräftig oder man ist im Schatten.
Ökonomisch gesehen ist es, glaube ich, sehr selten, dass man mit einem Gedichtband einen Bestseller landet. Bedeutet im Umkehrschluss, es ist nicht schlecht, wenn man finanziell nicht auf das Schreiben von Gedichten angewiesen ist?
Also ich glaube, man kann von Gedichten wirklich nicht leben. Und es gibt ja einen berühmten Satz von Gottfried Benn, dass er das mal zusammengerechnet hat und im Monat 8,72 Pfennig verdient hat. obwohl er ja einer unserer großen Dichter war. Aber er war Arzt und er hat als Arzt für Geschlechtskrankheiten sein Geld gemacht. Also das kann man nicht. Man kann leben durch Auftritte, durch Lesungen, durch Zeitungsartikel. Ja, auch der Rundfunk ist natürlich sehr lieb zu Schriftstellern bisher gewesen. Also ja.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Joachim Sartorius, also mit dem Mann, der für die verschiedensten und unterschiedlichsten Berufe und Tätigkeiten steht, als Schriftsteller, als Lyriker, als Übersetzer, als ehemaliger Kulturmanager, auch als ehemaliger Diplomat. Sie waren in der Türkei, wie lange ist das her?
Die Türkei war von 1978 bis 1980.
Was haben Sie dort gemacht dann in der Türkei?
Also das war ja nach New York meine zweite Auslandsverwendung, wie das so schön heißt in dem Jargon. Und ich war damals zuständig für Presse und Medien und türkische Innenpolitik. Und der Vorteil war, also die Botschaft war ja in Ankara, aber damals waren alle Medien mit Ausnahme des Fernsehkanals 1 in Istanbul. Und der Botschafter war sehr großzügig und sagte, Herr Sartorius, bleiben Sie doch jetzt mal ein paar Wochen in Istanbul, was ich auch getan habe.
Das heißt, Istanbul war die deutlich spannendere Stadt gegenüber Ankara?
Ja, natürlich. Ja? Also Ankara war ja eine Gründung von Herrn Atatürk eigentlich.
Ja.
Und Istanbul war die große, jahrtausendalte Metropole. Also.
Wie war die Stimmung, die Atmosphäre damals in der Türkei, als Sie dort waren, also Ende der 70er Jahre? War das eine Aufbruchsstimmung? Wie kann man das beschreiben?
Es war eine Aufbruchsstimmung. Es war ganz überwiegend in der Zeit, wo ich dort war, regierte Herr Bülent Ecevit. Das war ein Sozialdemokrat von der CHP, der dann gegen Ende abgelöst wurde von Herrn Demirel, also die konservative Partei. Es gab damals unendlich viele Fraktionen. Der Beginn einer islamistischen Partei von Herrn Erbakan. Es gab die Grauen Wölfe, etwas Ultrarechtes. Und es gab enorm viel internen Terrorismus. Also nicht von außen, aber diese Gruppen haben sich gegenseitig bekämpft.
Wenn Sie heute auf die Türkei schauen, wie geht's Ihnen da bei dem, was Sie da sehen, hören, lesen?
Ich bin eigentlich sehr, sehr deprimiert. Ich denke, Herr Erdogan hat eigentlich als Bürgermeister von Istanbul sehr gut begonnen. Er hat auch in den ersten Jahren als Regierungschef doch versucht, in irgendeiner Weise mit der EU ins Gespräch zu kommen. Aber er hat sich davon weit entfernt und es gibt ja viele Dinge, die ganz entsetzlich sind. Also von die Hagia Sophia, also nur mit ein paar Äußerlichkeiten, um die Hagia Sophia wieder zur Moschee zu machen, also kein Museum mehr. Oder jetzt der Austritt aus der Istanbul-Konvention. Die türkischen Frauen dürfen also jetzt wieder geschlagen werden im Haushalt, ohne dass etwas passiert. Also das sind alles sehr, sehr schreckliche Dinge.
Wie erklären Sie sich die Verwandlung dieses Mannes, der ja immerhin auch mal vor ein paar Jahren versucht hat, sowas wie eine Aussöhnung mit den Kurden?
Ich glaube, dass Herr Erdogan im schlechten Sinne ein Vollblutpolitiker ist und ganz enorm einfach nur danach geht, wie kann er Stimmen bekommen für die nächste Wahl. Und dann ist ihm eigentlich alles egal, auch totale Kehrtwendungen.
Wenn Sie in die Zukunft der Türkei gucken, was sehen Sie da?
Das Problem ist, wann wird Erdogan abtreten oder abgewählt werden und wer kommt dann? Also ich bin da auch kein Prophet, aber ich bin für die Nach-Erdogan-Zeit leicht optimistisch.
Was die wirtschaftliche Situation angeht, wie lang kann man sich da, auch wenn man autoritär regiert, an der Macht halten?
Den Türken geht es im Moment wirklich schlecht. Sie haben die Abwertung erwähnt. Es gibt wegen auch der Pandemie tausende von Schließungen von kleineren Betrieben und so weiter und so fort. Die Türken sind eigentlich Lebenskünstler. Meine Erfahrung in Ankara war, dass jetzt beileibe nicht ein Türke nur einen Beruf hatte. Sie hatten eigentlich immer zwei oder drei oder vier. Ja. Und haben dann, wenn der eine dann plötzlich nicht mehr ging, dann mit den anderen Standbeinen gespielt. Also insofern, ich habe eine Reihe von türkischen Freunden, die es irgendwie schaffen, auf diese Weise doch ganz gut über die Runden zu kommen.
Sie waren mal persönlicher Referent von Hildegard Hamm-Brücher, damals Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Wie sind die Erinnerungen daran bei Ihnen persönlich?
Also es war eine hochspannende Zeit. Frau Hamm-Brücher war ja die Stellvertreterin von Hans-Dieter Genscher. Und was Herr Genscher nicht machen wollte, musste Frau Hamm-Brücher machen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel wahnsinnig viele Reisen. Ja, er wollte jetzt nicht in die kleinen karibischen Länder, er wollte auch nicht unbedingt nach Vietnam oder Laos. Also wir sind an sich ständig über den Globus gereist. Aber ich habe Frau Hambrücher so kennengelernt, dass ich immer noch eine tiefe Hochachtung vor ihr habe. Sie hat wirklich Partei und auswärtige Politik stark getrennt. Sie war immer eine unendlich aufrechte Person.
Ja, und sie ist ja auch eine Sozialliberale geblieben, als Genscher, der erwähnte, den Kurswechsel eingeleitet hat von Schmidt zu Kohl.
Genau, ja.
Und hat ja auch im Bundestag Haltung bewiesen.
Ja, also ich muss sagen, da war ich noch ihr persönlicher Referent oder ich habe ihr Büro geleitet und ich bin mit ihr und Schmidt damals in den Bundestag gegangen bei dieser Stunde, wo dann quasi Schmidt abgewählt wurde und die Wende vollzogen wurde. Und da hat Frau Hambrücher eine kurze Rede gehalten, ich glaube nur 4 oder 5 Minuten, die aber eigentlich ein fantastisches Beispiel von wirklicher demokratischer Gesinnung ist.
Wie haben Sie Helmut Schmidt und Hildegard Hambrücher an diesem Tag erlebt, in welchem emotionalen Zustand auch?
Naja, ich muss sagen, beide waren deprimiert, beide waren schon niedergeschlagen. Ich muss sagen, Frau Hambrücher schätzte Helmut Schmidt, obwohl er ja durchaus auch einige schwierige Seiten hatte.
Kein einfacher Mensch.
Kein einfacher Mensch, aber ich muss sagen, nach dieser Rede von Frau Hambrücher und dann sind sie sich auch nochmal so in die Arme gefallen. Also es war eine hochemotionale Stunde. Und was jetzt vielleicht für Ihre Hörer noch ganz interessant ist, auf Frau Hambrücher folgte ja Herr Möllermann und ich weigerte mich, für Herrn Möllermann das Büro zu führen.
Warum?
Weswegen die Personalabteilung des Auswärtigen Amtes mich hasste und sagte, dieser Blöde ist so toll, müssen wir irgendwo etwas für ihn finden.
Was hatten Sie gegen Möllermann?
Naja, also Möllermann war natürlich das absolute Gegenteil von Frau Hambrücher. Er hat wirklich Parteipolitik und die Interessen der Bundesrepublik total vermischt. Er machte, ich habe dann zu Herrn Möllermann gesagt, hören Sie mal, also ich mache jetzt gerne noch den Übergang von 4 Tagen, aber dann
ist Schluss.
Adieu.
Und so war es dann auch.
Dann war es auch.
Warum sind Sie selbst nie in die Politik gegangen, wo Sie doch so nah dran waren?
Es hat mich wirklich nicht gereizt. Aus mehreren Gründen. Ich kannte so einige Kulturdezernenten von großen deutschen Städten, auch Freunde von mir. Aber es war dann immer so ein Parteigeklüngel und man musste dann nachts immer bei Schnaps herumsitzen und irgendwelche Stadtabgeordneten überzeugen, dass der Verkehrskreisel nicht so gut ist wie nochmal ein bisschen Geld für das Kammerorchester. Also mir war das zu mühsam.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Joachim Sartorius, Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer. Was haben Sie zuletzt übersetzt?
Zuletzt habe ich übersetzt einen amerikanischen Dichter, Wallace Stevens, für den Hansa Verlag.
Ich muss gestehen, ich kenne ihn nicht. Was muss oder sollte man über diesen Autor wissen?
Also es gibt 3 bedeutende amerikanische Dichter des 20. Jahrhunderts. Herr Ezra Pound, dann William Carlos Williams, ein Arzt in New Jersey, der von Hans Magnus Enzensberger fantastisch übersetzt wurde und sehr, sehr wichtig geworden ist. Und es gibt diesen Wallace Stevens, der ein Versicherungsangestellter war, der am Schluss Vizepräsident einer Rückversicherung war, aber immer Gedichte geschrieben hat und im späten Alter dann bekannt wurde und mit Preisen überhäuft. Und er schreibt Gedichte von einem großen Formgefühl und einem sehr, sehr schönen sprachmelodischen Weite.
Gedichte zu übersetzen von einer Sprache in die andere, ist das die allerhöchste Kunst des Übersetzens?
Also ich würde das bezweifeln. Es ist jetzt merkwürdig, dass ich das sage. Ich glaube, man würde erwarten, ja, so ist das. Aber ich glaube, einen komplizierten, langen, großen Roman zu übersetzen und da in den Duktus, in die Stimmung hineinzubekommen und die auch über 800 Seiten aufrechtzuerhalten, ist mindestens genauso schwierig.
Kann man an der Übersetzung eines Gedichtes scheitern?
Ja.
Beispiel?
Es gibt Gedichte, die einfach nicht übersetzt werden können, die keine Ware des Marktes sind, die einfach als solitär in ihrer Sprache irgendwo ruhen und Schluss aus.
Das ist Ihnen auch schon passiert?
Ja, ich habe manche Gedichte dann aufgegeben zu übersetzen. Das ging einfach nicht.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Ja, es gibt einen amerikanischen Dichter, E. Cummings, der sehr stark sprachspielerisch unterwegs ist. Und man kann oft diese wahnsinnig tollen kleinen Basteleien nicht ins Deutsche bringen. Das ist sehr, sehr schwierig.
Ist die Arbeit des Übersetzens und des Übersetzers ein einsames Geschäft?
Es ist ein einsames Geschäft, zumal dann, wenn der Dichter, den ich übersetze, schon tot ist. Ich habe fast ausschließlich bedeutende, wunderbare tote Dichter, Dichterinnen übersetzt, auch einige lebende, dann ist natürlich ein Austausch da.
Verdient man als Übersetzer mehr als als Lyriker?
Ja.
Ist das ein finanziell einigermaßen abgepolstertes
Ding? Naja, die Übersetzer haben wahnsinnig lange da gekämpft, dass ihre Arbeit anerkannt wird. Sie ist jetzt aber heute anerkannt. Und man bekommt im Schnitt 25 Euro pro Seite. Also bei den normalen Sprachen, wenn man jetzt Arabisch oder Farsi oder Koreanisch, dann kann das bis zu 40, 50 Euro gehen.
Gibt's irgendwas, was Sie als Übersetzung vom Französischen ins Deutsche beispielsweise nochmal besonders reizen würde?
Ich würde sehr gerne übersetzen nochmal Gedichte von einem Freund von mir, der heißt Laurent Gaspard, ein französischer Jude, der in Paris lebte. Er ist jetzt vor 3 Jahren gestorben, aber er hat ein paar wunderbare Gedichte geschrieben, lange Gedichte geschrieben, die ich gerne übersetzen würde. Aber ich muss Ihnen sagen, Gedichte übersetzen ist ein Liebesdienst und erfordert sehr, sehr viel Zeit. Ich habe jetzt in meinem Alter nicht mehr die Zeit, nochmal 2 Jahre für Übersetzen aufzugeben, was ich bei diesem Wallace Stevens tat.
Das heißt, man braucht dann auch verschiedene Versuche und kann möglicherweise am Anfang nicht absehen, wie lange die Übersetzung dann schlussendlich dauert.
Ja. Das ist jetzt der Unterschied von Gedichtübersetzung zu einer Prosaübersetzung. Aber bei einer Gedichtübersetzung ist es so, dass man wirklich ein Bild auf verschiedene Weise übersetzen kann. Es müssen Entscheidungen gefällt werden. Die Entscheidungen sind schwierig. Ein langer, aber schöner Prozess.
Wir haben eingangs der Sendung über Ihre italienischen Freunde, Kulturschaffende gesprochen, die es in diesen Corona-Zeiten besonders schwer haben. Andere Politiker beispielsweise haben es auch schwer. Würden Sie gerne mit denen tauschen?
Oh nein, auf gar keinen Fall.
Wie würden Sie die Belastungen und die Schwierigkeiten und die Beschwernisse dieser Leute beschreiben, die da für uns Politik machen und die ja so angegriffen werden jetzt auch?
Es ist schwer, sich von außen ein Bild zu machen, wie wirklich die Entscheidungsprozesse laufen. Aber es gibt ja eine gewisse Ungeduld, die Impfaktion zu langsam, die Korruptionsfälle mit der Maskenbeschaffung und so weiter. Wir lieben ja alle die EU, aber sich jetzt nochmal abzustimmen mit 28 anderen Ländern, wie viel Millionen Impfstoffpullen wir jetzt brauchen und wie die verteilt werden, das sind ja nochmal unglaubliche, gewaltige logistische Probleme. Ja.
Aber die waren ja absehbar. Also, dass die EU langsam ist und diese Mammutabstimmung mit den verschiedensten anderen Ländern, die alle unterschiedliche Interessen haben, da hätte man ja vielleicht parallel dazu selber noch für Deutschland ein bisschen was bestellen können.
Ich fand die erste Phase im letzten Jahr sehr gut und ich fand auch, dass die Bevölkerung sich sehr, sehr gut verhielt und geduldig war und auch verstand, dass man jetzt sich so verhalten muss. Inzwischen ist die Stimmung leicht gekippt.
Leicht oder schwer?
Naja, vielleicht schwer gekippt und ich habe das Gefühl, also Jens Spahn wird nicht mehr Kanzler werden können.
Ja, da würde ich glaube ich auch eine kleinere Summe draufsetzen. wenn Sie an Ihre alten Freunde vom diplomatischen Dienst denken, so eine Weltpandemie, so eine Ausnahmesituation global gesehen, ist das auch ein Stück weit ein Reiz für einen Diplomaten, da gute Arbeit abzuliefern?
Ich glaube, das ist schon ein Reiz, ja. Also wobei jetzt durch so eine Pandemie jetzt die Arbeit von einem Diplomaten an einer Botschaft jetzt nicht unbedingt berührt wird. Aber es gibt ja inzwischen so viele internationale Organisationen, wo auch Diplomaten tätig sind. Also ich würde sagen, zum Beispiel die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, das ist natürlich eine enorme Herausforderung für die. Wie gehen die um mit den ganzen verschiedenen Problemen und Bällen und so weiter? Also
wobei bei den Diplomaten kommt ja noch zu Corona der Umstand dazu, dass dieses ganze globale Machtgefüge zwischen China und den Vereinigten Staaten und letztlich auch Russland irgendwie nochmal neu austariert wird oder austariert werden muss.
Das ist richtig. Und ich glaube, die meisten Diplomaten halten die jetzige Situation für außerordentlich spannend. Ja. Auf der anderen Seite haben sie aber auch das Gefühl, dass sie vielleicht mit ihren Mitteln auch völlig überfordert sind.
Warum?
Weil die klassische Diplomatie ja nur noch eine ganz geringe Rolle spielt und ich würde sagen eher in kleineren Bereichen. Also das sind dann schon so Sachen, wo die Kanzlerin mit dem chinesischen Parteivorsitzenden direkt sprechen muss. Oder
ist das das Erbe von Donald Trump, dass der die klassische Diplomatie in seinen 4 Jahren im Weißen Haus kurz und klein gehackt hat?
Also Trump hat es nochmal befördert, aber es war schon vorher abzusehen.
Wie geht's weiter?
Ich glaube, es wird ein schreckliches Schlamassel bleiben.
Das ist der wenig hoffnungsfrohe Schlusspunkt unserer Sendung, verbunden mit, ich vermute mal, der gemeinsamen Hoffnung, dass es doch ganz anders und damit sehr viel besser kommt.
Ja, doch, es muss besser werden. Wir müssen die Leichtigkeit des Seins wiederfinden.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.